Und nächste Woche geht es weiter mit der deutsch-bosnischen Co-Produktion Ostali, die anderen kennenlernen. Tschüss und Doviđenja.
In der Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schönres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Radio Frei. Schnappt euch etwas zu knabbern und etwas zu trinken, denn genau darum soll es in den nächsten 2 Stunden gehen. Alles rund um Lebensmittel. Ich habe unser Archiv nach genau solchen Beiträgen durchforstet und jetzt können wir sie zusammen genießen. Schon lange hat man in Erfurt eine wirklich große Auswahl an internationaler Küche und Restaurants. Schnitzel und gutbürgerliche Küche sind nicht mehr die einzigen Angebote, die mir bei einem Spaziergang durch die Stadt begegnen. Vietnamesisch, thailändische, türkische und indische Küche haben das kulinarische Erlebnis der Stadt in den letzten Jahren deutlich bereichert. Doch welche Perspektive haben die Betreiber eigentlich? Und wie schauen die internationalen Studierenden der Universität auf diese Entwicklung? Dieser und weiterer Fragen widmet sich der folgende Beitrag.
Baby back ribs.
Mubora, pumpkin ribs.
Ceviche,
Ahiakov.
Kabeli Palau,
chicken pot pie.
Ganz mit grünen Klößen.
Ah, Comida Baiana.
Das Essen ist fertig, nehmt euch eine große Portion Spaghetti.
Hallo, wir sind Javad und Julia für Radio Frei Erfurt. Heute sprechen wir über ein besonderes Thema, die internationale Küche Erfurts. Vielleicht ist die internationale Küche nicht das Erste, an das man denkt, wenn man nach Erfurt kommt, aber es gibt hier sehr viele internationale Restaurants, die exotische und wohlschmeckende Gerichte servieren.
Hier in Erfurt kann man Küche von weit weg probieren. Zum Beispiel aus dem Sudan, Mexiko oder Vietnam. Man kann die Welt durch ihre verschiedenen Geschmäcker bereisen.
Dazu haben wir die Stadt durchkämmt, haben mit Besitzerinnen und Besitzern der Restaurants mit internationalen Background gesprochen und auch mit den internationalen Einwohnern Erfurts.
Denn das Leben ist so wie die Küche. Je mehr Vielfältigkeit, desto besser und sie schmeckt am besten in Gesellschaft.
Zuerst beginnen wir mit einem Gespräch mit dem Besitzer des russischen Hofs.
Wie sind Sie auf die Idee für das Restaurant gekommen?
Die Idee kam eigentlich von meiner Mutter. Also ursprünglich war das ein Familienunternehmen, also meine Mutter hat es gegründet und ich habe dann im Laufe der Zeit einfach übernommen.
War die Umsetzung Ihrer Ideen erfolgreich, beziehungsweise so wie Sie es sich vorgestellt haben?
Kann man so sagen, also weil wir sind mittlerweile seit 2005 auf dem Markt, deswegen ich denke mal über 12 Jahre, also 12 Jahre ist es schon erfolgreich.
Nutzen Sie Originalrezepte für Ihre Gerichte?
Teilweise schon, aber einige Gerichte haben wir, sage ich jetzt mal, angepasst an die Bevölkerung, eingedeutscht würde ich mal sagen, damit auch für Europäer das schmeckt.
Haben Sie eine Empfehlung des Hauses?
Mehrere sogar. Also einer davon ist auf jeden Fall die russische Teigtaschenpelmeni. Das ist das typisch russische. Und das zweite, was ich eigentlich sehr gerne empfehle, ist das Schaschlik, was frisch gegrillt auf dem Grill wird. Also wir haben draußen einen Holzkohlegrill und es wird draußen gegrillt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung des Hauses.
Dankeschön.
Bitteschön.
Nach diesem kurzen Ausflug in der russische Küche haben wir hier ein koreanisches Schmankerl für euch.
Hallo liebe Leute, wir befinden uns heute im Bab & Bab, ein südkoreanisches Restaurant an der Nordhäuserstraße 72, gleich in der Nähe der Universität, beziehungsweise eine Haltestelle weiter von der Universität Erfurt. So, wir sitzen hier mit den Besitzern und Betreiberinnen des Restaurants, Frau Park und Frau Park. Hallo!
Hallo!
Guten Morgen, alle seid.
So, können Sie uns etwas zu Ihrem Restaurant erzählen? Beziehungsweise, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Restaurant hier in Erfurt zu eröffnen?
Ja, wir hatten immer so vorgehabt, ne, ein koreanisches Restaurant in Deutschland oder beziehungsweise in Thüringen aufzumachen. Haben wir lange überlegt, wo und wie. Ja, Glück gehabt, haben wir so in Erfurt ein Objekt gefunden.
Haben Sie ein Gericht, ein spezielles Gericht, was Sie mir zum Beispiel empfehlen würden?
Kimchi. Was scharfe eigentlich Chinakohl, ne? Also Kimchi ist ja wirklich Überbegriff, ne? Also das heißt, Kimchi heißt ja nicht nur so Chinakohl, sondern auch so, kann man auch so Rettich machen oder auch so Lauchzwiebel oder vielfältig. Ja, das Original, ganz klassisch, ist nur so auf Chinakohl.
Da bekommt man auf jeden Fall Lust, diese ganzen Speisen mal selbst auszuprobieren. Wir haben uns ja insgesamt mit dem Thema internationale Küche in Erfurt auseinandergesetzt. Dabei sind wir darauf gekommen, dass wir ja ganz viele Informationen zu interessanten Gerichten von unseren internationalen Studenten bekommen können. Wir sind also losgezogen und haben uns mit einigen von ihnen über ihre Lieblingsspeisen aus ihrer Heimat unterhalten.
Vermisst du ein bestimmtes Essen von zu Hause?
Ja, nur ein bestimmtes. Ich vermisse alle Gerichte aus der Slowakei, weil sie sehr lecker sind. Aber ein besonderes, und das heißt Brinzové Hauschki.
Ja, ich vermisse die Baguette und auch die Käse von Frankreich.
Zum Beispiel die Peking Anta.
Ja, ich vermisse das Flamenquin. Das ist ein Lokalgericht von Cordoba.
Kannst du es beschreiben?
Ja, das ist paniert und gerolltes Fleisch. Und drinnen gibt es Käse und Hinterschinken.
Oh Mann, diese Gerichte hören sich ja wirklich zum Anbeißen gut an. Leider hatte keiner der Befragten einen Tipp für uns, wo man dieses vielleicht in Erfurt bekommen konnte. Aber sie werden uns auf jeden Fall berichten, wenn sie es irgendwo finden. Was wir euch aber bitten können, ist noch ein kleiner Einblick in ein indisches Restaurant in der Andreasstraße.
Hallo, wir sind hier im Punjab Virsa Restaurant in der Andreasstraße in Erfurt. Das Restaurant hat erst vor 6 Wochen eröffnet und wir haben hier den Chef, nehme ich an, vom Restaurant. Genau, und wir haben ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Erstmal, wie sind Sie auf die Idee für das Restaurant hier gekommen?
Ja, ich hatte in Berlin auch ein Restaurant und ich bin seit 7 Jahren in Deutschland. Und habe immer in Gastronomie gearbeitet, als Kellner, als Geschäftsführer. Und dann hatte ich auch eigenes Laden in Berlin. Und dann wollte ich außer Berlin was machen. Und war ich in vielen Orten in Deutschland unterwegs. Und dann 2 oder 3 Mal bin ich in Erfurt gewesen. Und hier hat mir die Lage sehr gut gefallen. Und die Leute sind sehr nett und lieb und offen.
Haben Sie Tipps für jemanden, der in Restaurant, der die Sendung vielleicht hört und in ein Restaurant in Erfurt gerne eröffnen würde?
Ja, meine Tipps sind, wenn schon, dann muss gemütlich sein und ja, nach Geschmack einrichten, wie zum Beispiel ich hier gemacht habe. Ich habe nach indischer Geschmack, zum Beispiel mit Farben, mit Bilder und so weiter, alles so eingerichtet wie in Indien, wie zu Hause. Und das will ich, wenn jemand ein Restaurant aufmacht und so weiter, der soll so machen, wie die Leute zum Beispiel zu Hause fühlen. Wenn die kommen und sitzen und so weiter und dann fühlen sie wie zu Hause. Und das will ich.
Und vielleicht abschließend, haben Sie schon irgendwas, eine Anekdote oder irgendeine kleine Geschichte oder irgendwas, was Sie besonders fanden hier in den 6 Wochen? Gab es schon irgendein Ereignis?
Jetzt kann ich mich nicht irgendwie erinnern, was ich so fand, aber das war ein Wunder, als wir aufgemacht haben und der erste Tag, alles voll, ohne Werbung und so weiter. Und das war sehr gut für uns und das fanden wir sehr schön, nett. Und seitdem sind wir immer gut besucht und das ist sehr gut hier. Ja.
Auf ein bisschen Tandoori hätten wir im Studio jetzt auch Lust. Wir bedanken uns auf jeden Fall noch einmal bei all den Restaurantbesitzern, die ihre Küchen und Lokale für uns geöffnet haben. Vielleicht wird der eine oder andere Hörer einmal bei Ihnen vorbeischauen. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen interviewten Studenten, die diesen Beitrag so schön bunt gemacht haben. Und wir bedanken uns natürlich noch einmal herzlich bei den Organisatoren dieses Stufus. Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen...
Qué bueno.
Miam, to je veľmi lahodné.
Miam, miam.
Tai hao chi le. Das bedeutet, lecker.
Das war ein Beitrag der Stufengruppe von Mariam, Paul, Sue, Alaba, Valeria, Jessica, Julia und Javad.
Terror in Brüssel und Paris, die Pole schmelzen, die Regierung macht die Grenzen dicht. Xavier sinkt, in Europa wird nach rechts gerückt, das ist echt verrückt. Leute, ist das nötig? Frieden auf der Welt wäre von heute auf morgen möglich. Ah yeah, wir alle hier sind gleich und wir wollen auch das Gleiche. Ich kann es dir beweisen, es klingelt an der Tür, dann kommt der Lieferant mit dem dampfenden Symbol unserer Hoffnung in der Hand. Die heilige Scheibe, die alle vereint, die Weisheit der Menschheit gebacken in Teig.
Ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr.
Es geht nicht um Herkunft, Hautfarbe und Religion. Hauptsache der Teig ist dünn, Hauptsache Tomatensoße, Hauptsache Käse. Die Welt ist eine Scheibe, wer gerade Pizza isst, tut keinem Menschen was zuleide. Auf jedem Kontinent und in jeder Kultur findest du sowas wie Pizza oder ein Pendant dazu. Es geht von Tansania bis zur Münchner Schickeria. Eines Tages wird die ganze Welt zu einer Pizzeria. In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parole an jede Wand. Viva la Margarita, hoch die Kaizone, Feuer und Flamme, dem Holzkohleofen.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr.
Wenn du mal Probleme hast und wieder mal die Bullen kommen, ist tiefgekühlte Pizza auch ein wunderbares Wurfgeschoss. Wenn sie dich erwischt haben, du sitzt im Gerichtssaal, vergiss nicht den Richter, besticht man mit Pizza. Wenn es nicht klappt und du versein in den Knast, dann wird einfach eine Feile in den Teig eingebacken. Pizza ist das Mittel, ganze Staaten zu stürzen, vergiss sie bitte nicht mit Oregano zu würzen.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr.
Kaum etwas wird mit schöneren Bildern beworben als Lebensmittel. Darunter ist Werbung für Schokolade immer besonders bunt und lebhaft. Doch hier schleichen sich immer wieder gerne alte koloniale Bilder und Vorstellungen in die Bewerbung der süßen Köstlichkeiten ein. Doch wie genau hat sich Werbung für Schokolade eigentlich im Laufe der Zeit verändert? Dieser Frage hat sich Professor Dr. Angelika Epple gewidmet. In ihrer Habilitation widmete sich dem Unternehmen Stollwerk, welches Schokolade als koloniale Ware in Deutschland verkaufte. Hören wir doch mal rein, mit welchen Bildern Schokolade eigentlich so beworben wurde.
Ja, also da muss ich Sie vielleicht zuerst mal enttäuschen, weil vor allem in der meisten Zeit des 19. Jahrhunderts Schokolade zunächst überhaupt nicht mit Bildern, sondern vor allem mit Text beworben wurde. Das liegt an der Geschichte der Werbung. Man muss sich zuerst mal vielleicht verdeutlichen, warum brauchen wir überhaupt Werbung? Sobald man die Schokolade nicht mehr beim Zuckerbäcker um die Ecke kaufen kann, sondern sobald es ein überregionales Produkt ist, und Sie haben das ja schon angesprochen, dass es ein Massenprodukt wurde, ist vielleicht im 19. Jahrhundert noch nicht richtig so, aber dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sobald es also ein Massenprodukt wird, muss es überregional verkauft werden, weil sich das sonst nicht rechnet. Man braucht dazu auch einen immensen Maschinenpark. Und wenn es überregional verkauft wird, muss es verpackt werden. Und das heißt, dann kann ich eben nicht mehr so wie beim Zuckerbäcker die Schokolade riechen, sie vielleicht sogar schon mal kosten und befühlen, wenn ich das darf, sondern ich muss Vertrauen entwickeln, dass das, was da in dieser Packung drin ist, auch der Qualität entspricht, die ich gerne hätte. Und Ende des 19. Jahrhunderts wirklich viele Lebensmittelfälscher unterwegs waren und die sogenannte Schokolade, die oft noch nicht mal einen minimalen Anteil an Kakao hatte, war das Misstrauen der Käufer ungeheuer groß. Und genau da setzt eigentlich die Geschichte der Werbung Ende des 19. Jahrhunderts an. Die Werbung möchte also zum einen Vertrauen wecken bei den Käufern, dass sie sich tatsächlich hier auf der sicheren Seite bewegen, wenn sie diese oder jene Marke kaufen. Die Marken entstehen zu der Zeit. Und andererseits möchte sie neue Produkte, was die Milchschokolade Ende des 19. Jahrhunderts ist, die wurde 1879 erst erfunden, möchte sie neue Produkte auf dem Markt platzieren, Sehnsüchte wecken, neue Bedürfnisse wecken. Und tatsächlich ist es dann so, dass sie nach und nach merkt, die Schokoladenindustrie, dass Bilder sich hierfür sehr viel besser eignen als Texte. Also dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts kann man sagen, dass Bilder in der Werbesprache in den Vordergrund treten und informative Texte nach und nach sozusagen von der Bildfläche verschwinden.
Aus der Hochzeit vielleicht der Bilderwerbung, nämlich aus den 20er Jahren, stammt auch das berühmteste Wahrzeichen für Schokolade, nämlich der berühmt-berüchtigte Sarotti-Mohr, der im Jahr 1922 das erste Mal zu sehen war. Wie passt denn die Darstellung eines servilen Schwarzen zu einem Produkt, das ja ursprünglich eigentlich aus Südamerika kommt?
Ja, also das wiederum führt eben genau zurück zu dieser Bildsprache, die sich dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Man muss bedenken, dass also so ab den 1880er Jahren ja im Kaiserreich auch eine Kolonialeuphorie um sich gegriffen hat. Und in dieser Zeit beginnen dann tatsächlich rassistische oder exotische Werbebilder, darüber wird ja häufig gestritten, in die Werbung Eingang zu finden. Die Konsumenten, die freuen sich am Fremden, sie entwickeln eine unheimliche Neugier und für alles Exotische und suchen nach bildlichen Beweisen ihrer eigenen vermeintlichen zivilisatorischen Überlegenheit. Und daran knüpft auch dieser Sarotti-Mohr an. Allerdings ist er eigentlich schon am Ende einer Entwicklung, weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann wirklich klare rassistische Bilder, würde ich sagen, in der Schokoladenindustrie eingesetzt werden. Da sieht man also zum Beispiel irgendwelche Afrikaner, die mit tribalen Attributen versehen sind, also ein Lendenschutz oder Pfeil und Bogen. Das kann wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissen sein. Und dann sehen Sie einen Araber, der neben einer Pyramide steht. Es geht dann hier vor allem um exotische Fremdheitserlebnisse. Aber dann merkt die Schokoladenindustrie, dass es gar nicht so richtig viel bringt, so zu werben, sondern dass es viel besser ist, wenn man sich an den Konsumenten selbst orientiert. Und nach stellen sie dann die Werbebilder in den Vordergrund, die die Konsumenten direkt abbilden, nämlich deutsche Familien, zentriert um das Weihnachtsfest, die Mutter als Expertin des Konsums, die vielleicht einkaufen geht und für ihre Kinder was Schönes mit nach Hause bringt. Und der Sarotti-Mohr, um darauf zurückzukommen, der steht dann am Ende dieser Entwicklung, weil er eigentlich jetzt nicht mehr direkt auf konkrete Arbeiter auf den Kolonien oder so hinweist oder auch nicht auf direkte zivilisatorische Überlegenheit, sondern weil er auf so ein vergessenes Wissen hinweist, nämlich dass es tatsächlich früher ab dem 16. Jahrhundert Pagen gab, die an europäischen Höfen gearbeitet haben und die häufig aus Afrika oder Indien kamen. Häufig im Übrigen auch Kinder.
Ist das auch ein Anknüpfen an, kann man sagen, eine Verbürgerlichung eigentlich adeliger Attribute? Sowohl die Schokolade war ja eigentlich ein adeliges Luxusgut, als auch vielleicht der Page, der einen bedient?
Ja, also ganz bestimmt ist es ein Aspekt davon, genau, dass an diesen Luxuskult der adligen Höfe angeknüpft werden soll. Schokolade hat sich auch noch zusätzlich über die Medizin verbreitet. Also das ist jetzt nicht nur so ein wie wir in der Geschichtswissenschaft sagen, eine Top-Down-Entwicklung, also nicht nur vom Adel runter ins Bürgertum, sondern es ging auch von unten nach oben, nämlich über die Medizin hat sich es in der Bevölkerung verbreitet. Aber der Sarotimo, der knüpft genau an diese von Ihnen angesprochene Entwicklung an, dass man da zeigen möchte, Schokolade ist ein Luxusprodukt, jetzt können sich das aber auch normale Bürger leisten und damit ist dieser Verweis an den luxusverkörperten Pagen, der häufig aus Afrika oder Indien stammte.
Nun ist Deutschland zwar auch eine Kolonialmacht gewesen, aber eine kleine und auch eine verspätete. Lassen sich denn Unterschiede feststellen in der Bewerbung zum Beispiel von Schokolade oder vielleicht auch anderen Kolonialgütern zwischen dem Deutschen Reich und den traditionellen Kolonialmächten?
Ja, ich würde sagen, ja und nein. Also einerseits würde ich sagen, und das ist ein ganz eindeutigen, impliziten Schulterschluss zwischen allen Industrienationen, die eben Schokolade hergestellt haben, gab, die sich versucht haben, gegen die vermeintlich minderwertigen Kolonialländer abzugrenzen. Das heißt, man zeigte die Arbeit auf den Plantagen, die bot sich nämlich dazu wunderbar an. Man konnte dann lesen in den Schriften von Lebensmittelchemikern, dass die Arbeit unter den Bedingungen auf den Plantagen eben nur von schwarzen Menschen einer schwarzen Rasse zu leisten seien, während so richtig wissenschaftliche Leistungen wie die der Lebensmittelchemiker eben nur von Männern aus Europa vollbracht werden könnten. Und genau diese Überzeugung hat sich auch in der Werbung quer durch die Industrienationen niedergeschlagen. Andererseits muss man sich aber immer klar machen, dass Märkte lokal funktionieren. Und das heißt, dass wenn die deutsche Schokoladenindustrie ihre Produkte auf dem deutschen sehr, sehr großen und schnell wachsenden Markt verkaufen wollte, musste sie darauf achten, dass die, vor allem die Engländer oder die USA, weniger die Schweiz und Frankreich, dass die ihnen nicht zuvor kamen. Und deshalb haben sie eben für die Bilder verwendet, die auf dem deutschen Markt funktioniert haben. Deshalb die deutsche Familie. Oder dann während des Krieges eben der deutsche Soldat, der die Liebesgaben von zu Hause geschickt bekommt und deshalb Schokolade in der Notration hat. Dann sieht man Soldaten auf der Werbung. Aber immer wieder zentriert um die bürgerliche Familie und der Sarotimo mit seinem an diese adlige Tradition anknüpfenden Outfit sozusagen, der ist dann eigentlich eher eine Ausnahme. Und deshalb wahrscheinlich auch so erfolgreich für Sarotti.
Machen wir einen großen Sprung nach vorne. Wenn man sich die 1980er Jahre anguckt, dann kann man feststellen, dass die Schokolade in Westdeutschland zumindest betont sachlich war. Also es gab Werbeslogans wie quadratisch praktisch gut oder auch die Kinderschokolade, die hat ja überhaupt nichts von einem kolonialen Impetus sozusagen, auch weder farblich noch von der Gestaltung der Werbung und so weiter. Sie haben es eben schon angedeutet, dass die Familie in den Vordergrund getreten ist, die Konsumentinnen und Konsumenten. Ist das so ein schleichender Übergang dann hin bis in die 80er Jahre oder gibt es da auch einen eindeutigeren Bruch mit so einer kolonialen Bildsprache?
Also ich würde sagen, dass dieser Bruch eigentlich schon ganz, ganz früh vor dem Ersten Weltkrieg einsetzt. Man muss zum Beispiel nur mal an die Schweizer Schokolade denken. Es ist doch ein unglaublicher Marketing-Clou, dass es der Schweizer Schokolade gelingt, das nicht mit dem kolonialen Rohstoff zu verbinden, sondern mit den Schweizer Bergen. Schweizer Schokolade ist im Empfinden der Käufer ein Schweizer Produkt. Genauso denken wir bei der von Ihnen angesprochenen Kindermilchschokolade an die Extraportion Milch. Wir denken bei Milka an die lila Kuh. Aber wir denken nicht an die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein fast noch infamerer Kolonialismus, der nämlich das koloniale Produkt so verdrängt, dass wir uns auch gar nicht mit den Produktionsbedingungen auf den Kolonien auseinandersetzen müssen. Es wird zu einem Industrieprodukt. Und wie gesagt, diesen Bruch, den würde ich schon vor dem Ersten Weltkrieg ansetzen. Und insofern ist die Rittersportwerbung, die eben auf diesen diversifizierten Markt reagiert für die Sportler, die knüpft an diese Tradition an. Auch in den 20er Jahren gab es dann Schokolade extra für Radsportler zum Beispiel oder eben, wie ich es schon vorher erwähnt habe, für die Soldaten.
Nun kann man seit einigen Jahren beobachten, dass es wieder einen Rollback in gewisser Weise gibt, denn Schokolade wird als Luxusgut inszeniert. Dabei wird auch ganz bewusst an koloniale Traditionen angeknüpft. Es gibt zum Beispiel Schokolade, wo extra draufsteht, dass Plantagenkakao sei oder eben so koloniale Farben wie Braun mit Gold dominieren die Verpackungsgestaltung und auch dieser Exotismus ist wieder stark vertreten. Wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung?
Ich finde diese Entwicklung zum einen wirklich sehr beunruhigend und die Erklärung danach ist bestimmt vielschichtig. Ich finde es deshalb beunruhigend, weil es ja genau an die von mir auch angesprochene Marketingstrategie anknüpft, dass diese Produktionsbedingungen verdrängt werden. Es geht eben darum, nicht zu zeigen, wie es dort aussah, sondern es geht mit diesem verfeinerten Wissen um Schokolade darum, dass ich als Konsument zeige, hört her, ich kenne mich ganz prima aus und ich weiß, dass die Schokolade aus Sao Tome besser schmeckt als die aus Caracas. Was ich daran beunruhigend finde, ist, dass es ja eigentlich so ist, dass wir Konsumenten eine sehr, sehr große Macht haben. Und wir könnten darauf achten, wenn wir das wollten, dass wir Schokolade oder Kakaopulver kaufen, dass fair gehandelt wird. Und als Historikerin kann ich eigentlich in dem Zusammenhang nur darauf aufmerksam machen, dass einer der ersten ethisch begründeten Lebensmittelboykott bereits schon vor dem Ersten Weltkrieg auch stattfand und die englische Schokoladenindustrie betraf damals. Es war nämlich so, dass in England die Schokoladenindustrie vor allem von den großen Quäkerfamilien, also moralisch sehr anspruchsvollen Unternehmerfamilien, dominiert war. Cadbury und Rowntree, die kennt man ja noch heute, diese Namen. Und als sich herausgestellt hat, dass Cadbury Kakao von Plantagen gekauft hat, auf denen zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch Sklaven gearbeitet haben, führte das zu einem riesigen Skandal. Das ging also durch die ganze Presse. Und Cadbury sah sich dann veranlasst, jetzt sofort die Flucht nach vorne anzutreten und hat einen Boykott organisiert, in dem sie verschiedene europäische Familienunternehmen, unter anderem auch in Deutschland die Stollwerks, mit ins Boot genommen haben und einen Boykott dieses Kakaos von diesen Plantagen organisiert haben. Und dann haben sie den Gewinn, den sie von 1902 bis 1908 durch Kakao gemacht haben, den sie von diesen Plantagen gekauft hatten, diesen kompletten Gewinn haben sie dann gespendet und es hat immerhin über 1 Million Pfund ausgemacht. Das heißt, man sieht an diesem kleinen Beispiel, wie erfolgreich eigentlich so ein bewusstes Handeln von Konsumenten sein kann. Und ja, schön wäre es, wenn daran angeknüpft würde und sowas wie Plantagenkakao vielleicht eher einen bitteren Nachgeschmack hätte, als dass es dafür verführte zu zeigen, schaut mal, wie gebildet ich in Schokoladendingen bin.
Hey Baby, Baby, hey, ich sah dich auf dem Balkon liegen, du hattest nichts an. Hey, 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 das Bonbon war lecker, das ich aß, bevor es dich gab in meiner Fantasie. Lalalalala, ich lade dich ein, zu mir nach Hause zu kommen und dort schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm heute Abend zu mir, ich habe alles vorbereitet. La 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 la, Baby, Baby, ich mach mich schick. Wenn du kommst heute Abend zu mir, ich zieh den hellgrünen Jersey an. Hey, Baby, komm zu mir und schüttel dein Haar für mich. Baby, Baby, schüttel dein Haupthaar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Ha, ha, ha. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm heute Abend zu mir. Es gibt etwas Leckeres zu essen. Ich habe eingekauft, ich habe eingekauft. Ich habe etwas Leckeres eingekauft. Es gibt Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Baby, 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 es gibt Reis! Dazu kannst du wählen eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erbsensalat. Nur komm zu mir nach Hause und dort schüttel dein Haar für mich. Little Girl, schüttel dein Haar. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Es gibt Reis. Oh Baby, Baby, es gibt Reis. Lecker, lecker, Baby, es gibt Reis. Ich koch, ich koch, ich koch, ich
koch, ich koch, ich koch für dich ein einziges Mal. Ab dann bist du dran. Bitte Mädchen, es lohnt sich für dich. Das gibt leckeren Reis. Da-da-da-da. Lecker, lecker Reis. Aus dem Kochbeutel. Sag deinen Eltern nicht davon, es ist besser so. Da-da-da. Komm zu mir, wir regeln uns auf der Couch. La-la-la. Ich zieh dich langsam aus. Bin leider etwas dicker geworden in letzter Zeit und der Bauch hängt unter wie eine Schürze. Doch mir ist egal, wenn du kommst, dann kommst du zu mir nach Hause in die Bude. Es ist gut da, ich war selber schon einmal da. La la la, yeah, yeah, yeah und nochmals yeah, baby, baby. Danach schlafen wir ein und am nächsten Tag beginnst du mit der Arbeit. Du fängst um 6 Uhr an zu putzen. Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine. Damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. Die Verbindung ist ideal. Wildes Mädchen.
Wer jetzt nach diesem Beitrag so richtig Lust auf Schokolade bekommen hat, der ist vielleicht schon den Plänen der Werbeindustrie anheimgefallen. Andere werden vielleicht sagen, also Werbung klappt bei mir sowieso nie. Ich weiß ganz genau, wie ich mich gesund ernähren kann. Doch woher wissen wir, was eine gesunde Ernährung eigentlich ist? Und welche gesellschaftlichen Mechanismen stecken hinter einer gesunden Ernährung und einem gesunden Körper? Mit diesen und weiteren Themen hat sich Professor Dr. Nina Mackert in einem Forschungsprojekt zum essenden Subjekt beschäftigt. Hier zu hören bei uns in einem Interview über Werbung, Schönheitsideale und die Kalorie.
Wie war denn dein Frühstück heute?
Ausgerechnet heute gab es Rosinenbrötchen beim Bäcker auf die Hand mit einem Kaffee für den Weg. Also nicht das, was sozusagen aus ernährungsphysiologischer Sicht als am besten empfohlen wird.
Was wäre denn empfohlen aus ernährungsphysiologischer Sicht?
Ja, wahrscheinlich nichts, was im Laufen zu sich genommen wird. Dann wahrscheinlich nichts mit Weißmehl und Zucker, würde ich jetzt mal vermuten. Ich meine, das Ernährungswissen heutzutage ist ja tatsächlich auch vielfach sehr widersprüchlich, aber es gibt doch so ein paar relativ eindeutige Erkenntnisse, die zumindest derzeit von den meisten geteilt werden.
Wie eindeutig sind denn diese Erkenntnisse?
Das ist eine der zentralen Fragen unseres Forschungsprojektes. Also erstmal gehen wir von der Beobachtung aus, dass sich das Wissen über das, was Menschen essen sollen und dürfen, in den letzten 150 Jahren ganz radikal verändert hat. Und zwar auch nicht im Hinblick auf im Sinne einer Fortschrittsgeschichte, dass wir immer mehr wissen und es immer besser wissen, sondern eher im Hinblick, dass das Wissen immer pluraler wird, dass das Wissen auch tatsächlich immer weniger eindeutig wird. Und eben auch, dass es sehr, sehr krasse Sprünge gegeben hat. Also wenn im späten 19. Jahrhundert zum Beispiel empfohlen wurde, dass die Leute kein Wasser trinken sollen, weil sie davon dick werden. Oder dass sie mit Datteln gespickte Marshmallows als Gemüsebeilage reichen sollen. Dann schmunzeln wir heutzutage drüber, aber manchmal frage ich mich, ob nicht auch über das heutige Wissen in ein paar hundert Jahren vielfach geschmunzelt werden wird. Zurzeit untersuche ich zum Beispiel die Geschichte der Kalorie. Die Kalorie gilt ja heutzutage vielen als wirklich objektive, eindeutige Einheit zur Messung der Energiedichte von Nahrung. Und da überrascht es vielleicht, dass die Kalorie gar nicht so alt ist. Die ist erst 1893 erfunden worden, könnte man sagen, von einem amerikanischen Chemiker namens Atwater, der einen Studenten in so eine Box gesteckt hat. Und der Student hat dann in dieser Box deutsche Traktate über Physik lesen müssen und zwischendurch Gewichtstraining machen müssen und hat dann immer bestimmte Nahrungsmittel zugeführt bekommen. Und dann hat Atwater die Energiedichte oder sozusagen die Wärmeenergie gemessen, die in dieser Box produziert worden ist. Daraufhin hat er die Kalorie als Einheit festgelegt. Und das Interessante daran ist, dass sich über die Kalorie das Ernährungsverhalten der Menschen schon verändert hat, aber dass vor allem die Kalorie zum ersten Mal eine bestimmte Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Ernährungsweisen in unterschiedlichen Ländern oder in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen möglich wurde.
In meiner Vorstellung ist diese Zeit eben trotzdem noch auch von schwerer körperlicher Arbeit im Gegensatz zu heute gekennzeichnet und auch von im Gegensatz zu heute einem nicht so reichhaltigen Nahrungsmittelangebot, dann beispielsweise auch speziell im Ersten Weltkrieg. Wie geht das mit so einem Schlankheitsideal zusammen?
Das Interessante ist, dass genau an der Zeit, wo die Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel sich rasant entwickelte, all diese Kritiken an Essen, die wir heute kennen, dass die Nahrungsmittel zu krass industriell produziert werden, dass die Leute sich zu wenig bewegen, all diese Problemdiagnosen tauchen in der Zeit auf. Und wir würden das gerne historisch kritischer befragen. Deswegen nehmen wir nicht diese Diagnose als Grundlage unserer Untersuchung, sondern wir gucken, wie diese Diagnosen zeitgenössisch gestellt und beantwortet wurden. Also wir fragen, auf welche Art und Weise es zeitgenössisch problematisiert worden ist und welche Konsequenzen oder Auswirkungen diese Problematisierung hatte. Was den Ersten Weltkrieg angeht, ist es ganz interessant, weil der Erste Weltkrieg tatsächlich die Hinbewegung zu einem Ideal von Schlankheit eher verstärkt hat als gestoppt hat. Also im Ersten Weltkrieg gab es in den USA den Aufruf, bestimmte Nahrungsmittel zu sparen, weil die im Rahmen der US-amerikanischen Food Aid-Kampagne nach Europa verschifft wurden, um dort sozusagen den kämpfenden Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung von Nutzen zu sein. Und im Rahmen dieser Food Conservation Campaign wurden viele Menschen in den USA oder die Bevölkerung der USA dazu aufgerufen, Weizen und Fett unter anderem zu sparen. Und in der Zeit entwickelte sich dann eine enge Verknüpfung von Schlankheit und Patriotismus, weil viele Menschen annahmen, dass man durch Schlankheit ausdrucken konnte, dass man eben besonders stark Nahrungsmittel spart und nicht sich sozusagen auf Kosten der Truppen in Europa den Bauch vollschlug. Und das ist natürlich, also da wird sozusagen schon mal deutlich, mit was für enorm moralischen Kategorien und moralischem Inhalt Dicksein aufgeladen wird. Und das passiert sozusagen in diesen Dekaden. Und das interessiert mich am meisten, weil das es eben auch ist, was mein Unbehagen mit der zeitgenössischen Diagnose einer sogenannten Obesity Crisis ausmacht.
An der Stelle würde mich noch interessieren, wie eigentlich so etwas Kollektives wie ein Schönheitsideal mit dieser Individualisierung, dem essenden Subjekt, wie er euer Projekt heißt, zusammengeht. Mhm. Mhm.
Das sind zwei Elemente von der Art und Weise, wie heutzutage über Ernährungsdiskurse Biopolitik, könnte man sagen, betrieben wurde. Dass ich nämlich angerufen werde als Individuum, mich entlang allgemein anerkannter Schönheitsideale zu führen oder zum Beispiel mich entlang allgemein anerkannter Ernährungsvorstellungen zu führen. Was wir feststellen oder was man sozusagen an den Debatten um Körperfett, sowohl an den historischen Debatten auch, als auch an den zeitgenössischen Debatten eben total gut sieht, wie Essen eine politische Frage ist. Wie Essen oder wie zum Beispiel Substanzen wie Fett und die Aufforderung, nicht zu fett zu essen und nicht dick zu werden, wie die im Prinzip als biopolitische Techniken eingesetzt werden. Die Bedeutung von Essen für eine biopolitische Ordnung, was ich damit meine, ist, dass über diese Ernährungsdebatten Aussagen getroffen werden über die Frage, inwieweit Leute sich als erfolgreiche Subjekte darstellen können oder inwieweit Leuten Subjektstatus abgesprochen wird, inwieweit eine Bevölkerung oder eine Gruppe von in der Bevölkerung als problematisch gilt oder nicht. Wenn ich sage, dass ich irgendwie ein Rosinenbrötchen heute Morgen gegessen habe und ich fühle mich schlecht dabei zum Beispiel, weil es eigentlich nicht gesund ist, dann ist das ein Zeichen davon, dass mich diese Ernährungsdiskurse, wie wir es nennen würden, subjektivieren, dass sie mich sozusagen als Individuum anrufen, mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und dass ich das mich sozusagen ins Verhältnis zu dieser Regel setze, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und das ist das, was uns historisch am meisten interessiert. Da versuche ich gerade ranzukommen an Tagebuchaufzeichnungen zum Beispiel von Leuten im späten 19. Jahrhundert, die darüber sich Gedanken machen, was sie essen und die sich auf eine bestimmte Art und Weise dazu verhalten. Die vielleicht sagen, dieser neue Ernährungsrat, der eben zeitgenössisch ganz, ganz massiv auf einmal auf den Markt kam, diese neue Ernährungsratgeber, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht, was da steht. Oder die gesagt haben, das finde ich wichtig, jetzt versuche ich mal eine Zeit lang weniger fettiges Fleisch zum Beispiel zu essen. Oder die gesagt haben, ich habe jetzt gerade das und das gegessen und schäme mich dafür. Das ist jetzt natürlich alles sehr plakativ, aber uns interessiert, wie sich dieser allgemeine Rat, dieses allgemeine Wissen über Ernährung und die richtige Ernährung in die Selbstbeschreibung und in die Selbstverständnisse der historischen Subjekte niedergeschlagen hat.
Sagt Nina Mackert, sie forscht am Lehrstuhl für Amerikanistik der Uni Erfurt am Essenden Subjekt, eine Geschichte des Politischen in den USA vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Danke.
Salmonellen im Salat, Rückrufaktion bei Joghurts oder Pferdefleisch in der Lasagne. Fast jedes Jahr gibt es einen Skandal in der Lebensmittelindustrie, welcher bekannt wird. Doch nicht nur mit schlechten Produkten machen die großen Konzerne immer mal wieder auf sich aufmerksam. Verpackungen, die mit jedem Jahr mehr Luft enthalten oder Packungsgrößen, die bei gleichem Preis immer kleiner werden, sind nur zwei Beispiele für versteckte Tricks. Foodwatch ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 2002 als Verbraucherschutzorganisation für die Rechte von Verbrauchern und die Qualität von Lebensmitteln einsetzt. Mit uns sprach Anne Marquardt von Foodwatch zu genau diesen und weiteren Themen.
Gammelfleisch, Genfood und BSE. Kaum ein Jahr vergeht ohne einen Skandal in der Lebensmittelindustrie. Doch Lebensmittelskandale erreichen eine breite Öffentlichkeit meist erst, wenn sie Menschenleben gefährden. Doch auch das harmlos aussehende Supermarktregal bietet jede Menge Brisanz. Eine Organisation, die sich sowohl mit den großen Skandalen als auch mit den kleinen Lügen der Lebensmittelbranche beschäftigt, ist Foodwatch. Wir sprechen mit Anne Marquardt, die für Foodwatch die Kampagne Abgespeist betreut. Guten Morgen, Frau Marquardt.
Guten Morgen.
Frau Marquardt, was ist Foodwatch?
Also wir sind eine Verbraucherorganisation, das heißt, bei uns kann man Mitglied werden. Man kann sich aber auch zum Beispiel in Unterschriftenaktionen engagieren. Ja, also wir haben da verschiedene Petitionen, die direkt an die Regierung gehen, die aber auch in Unternehmen gehen. Und man kann aber eben auch Fördermitglied werden mit einem Beitrag. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, bei uns mitzumachen, sich zu engagieren. Und wir kämpfen eben für das Recht der Verbraucher auf gute und gesundheitlich unbedenkliche und ehrliche Lebensmittel. Und dabei sind wir eben völlig unabhängig auch vom Staat und von der Lebensmittelwirtschaft und setzen uns eben dafür ein, dass beispielsweise, dass die Industrie eben aufhört, ihre Produkte irreführend zu bewerben und dass eben die Gesetze die Verbraucher schützen und nicht einseitig die Industrie.
Sie bezeichnen sich selbst als eine Lobbyorganisation für Verbraucherinnen und Verbraucher, haben wir gerade gehört. Sollten das nicht eigentlich Politik und vor allen Dingen auch Verwaltung tun? Warum braucht es nochmal eine extra Lobbyorganisation dafür?
Es ist ganz wichtig, das sehen wir am täglichen politischen Geschehen, dass sich Verbraucher zusammenschließen und für ihre Rechte eintreten und für ihre Rechte auch kämpfen, weil natürlich es ansonsten so ist, dass im Zweifelsfall die Nahrungsmittelindustrie mit der Politik die Spielregeln ausmacht. Und wir haben das beispielsweise bei der sogenannten Ampelkennzeichnung gesehen. Das ist eine Kennzeichnung von Nährwerten, also von Zucker, Fett, Salz, die ganz einfach ist, nämlich die mit Farben arbeitet und die sehr viele Verbraucher wollen. Also über 60% der Verbraucher sagen, ja, das wollen wir. Frau Aigner, unsere Verbraucherministerin, lehnt dieses System ab. Das Europäische Parlament hat es in der Vergangenheit jetzt abgelehnt im Sommer. Und das zeigt eben, dass hier, obwohl das ja eben so viele Verbraucher wollen, das zeigt, dass eben nicht immer die Politik auch die Interessen der Verbraucher vertritt und dass wir eben in diesem demokratischen System unterschiedliche Stimmen brauchen und eben auch Stimmen von Verbrauchern, die sagen, Moment mal, das wollen wir so nicht. Wir wollen eben beispielsweise ein einfaches Kennzeichnungssystem. Wir wollen andere Regeln, wie mit Lebensmitteln im Markt umgegangen wird. Wir brauchen andere Regeln für bestimmte Giftstoffe, Kontaminanten in Lebensmitteln. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier ein Gegengewicht zur Politik haben beziehungsweise ein Gegengewicht zur Industrie im Verhältnis zur Politik.
In den letzten Jahren wurde ja Nahrungsbewusstsein zu so einem richtigen Trend, kann man sagen. Können Sie sich das erklären, woher dieser Trend kommt?
Essen muss jeder. Also Essen ist was, wo niemand drum rumkommt. Das heißt, es muss auch jeder Geld dafür ausgeben und natürlich will niemand beim Essen betrogen werden. Natürlich will jeder das bekommen, was er auch bezahlt. Und es ist ja auch so, dass man eben mit dem Essen auch politische Entscheidungen beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich kaufe eben beispielsweise Fleisch aus artgerechter Tierhaltung oder ich kaufe fair produzierte Schokolade, dann zeige ich ja mit meiner Kaufentscheidung auch, wie ich mir eben beispielsweise Landwirtschaft oder eben die globale Wirtschaft vorstelle. Also das ist ja eine Kaufentscheidung, die auch politisch wichtig ist. Und bei solchen Entscheidungen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, dass diese Entscheidung auch tatsächlich Wirkung zeigt. Ja, also dass ich eben nicht betrogen werde, dass mir nicht nur vorgegaukelt wird, es ist jetzt fair oder bio oder sonst was, sondern dass das tatsächlich auch so ist, dass ich mit meiner Entscheidung eben die Welt oder die Politik beeinflussen kann. Und das sehen wir, dass das bei ganz vielen Verbrauchern eine Rolle spielt. Und natürlich haben wir ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein. Das heißt, viele Verbraucher machen sich eben in der Tat Gedanken darüber, was esse ich, was kommt täglich bei mir auf den Tisch, weil das eben was ist, was man auch ganz direkt beeinflussen kann, also wo die eigene Kaufentscheidung eben tatsächlich auch unmittelbar dann auf dem Teller landet. Und das sehen wir auch, was sehr wichtig ist, natürlich auch wenn Eltern Entscheidungen für ihre Kinder treffen, das heißt da Lebensmittel kaufen, dann wollen sie natürlich, dass auch tatsächlich gesund ist, wenn gesund draufsteht und dass eben sie dann keine Zuckerbomben untergejubelt bekommen, die als gesunde Lebensmittel verkauft werden.
Wenn ich jetzt durch die Supermarktregale laufe, dann stelle ich fest, dass fast alle Produkte heute ein Bio-Siegel tragen oder ziemlich viele Produkte. Was ist dran an diesem Bio-Boom?
Also das Bio-Siegel, wenn das Bio-Siegel auf einem Produkt drauf ist, dann weist das eben darauf hin, dass das nach bestimmten landwirtschaftlichen Regeln hergestellt wird. Das heißt, es gibt eben mehr Platz für die Tiere in der Tierhaltung, es dürfen keine künstlichen Düngemittel eingesetzt werden. Und es ist eben so, dass offensichtlich sehr viele Verbraucher eben sagen, das ist eine Landwirtschaft, die ich unterstützen möchte, das ist ein System von Landwirtschaft, das ich unterstützen möchte. Und insofern ist in den letzten Jahren der Absatz von Bio-Lebensmitteln eben auch gewachsen. Allerdings sehen wir auch, dass leider bei den verarbeiteten Lebensmitteln es inzwischen sehr viele gibt, die sich in Sachen Schwindel von den konventionellen gar nicht unterscheiden. Das heißt, auch im Bio-Bereich haben wir also Frühstücksflocken, ja, die als gesund oder besonders eben natürlich beworben werden, die dann sehr viel Zucker enthalten. Wir haben Milchprodukte wie Joghurt, wo vorne große Früchte drauf sind und dann sind da eben nur wenige Früchte drin, stattdessen dann aber eben Aromen. Und auch in der Bio-Bäckerei wird schon vielfach mit Backmischung gearbeitet. Das heißt, nicht alles, was das Bio-Siegel trägt, hat auch wirklich was mit der ursprünglichen Idee von Bio zu tun, also von einem Produkt mit möglichst, ja, mit natürlichem Geschmack, mit möglichst unverarbeiteten Rohstoffen und Zutaten. Und wir haben ein Produkt mal unter die Lupe genommen, das war eine Bio-Brause Apfelbirne, die hatte also niemals einen Apfel oder eine Birne gesehen, sondern enthielt eben lediglich Aromen. Und das ist natürlich nicht das, was die meisten Verbraucher von Bio erwarten. Und insofern ist es gerade bei Bio eben wichtig, dass die Hersteller eben wirklich nicht nur ehrliche Verpackung produzieren, sondern eben auch ehrliche Produkte, weil sie sich sonst irgendwann nicht mehr wirklich von den konventionellen unterscheiden werden.
Worauf kann man sich denn verlassen? Gibt es ein Siegel, wo ich mir ganz sicher sein kann, dass ich dann ein Produkt bekomme, was wirklich nachhaltig, ökologisch sinnvoll produziert wurde?
Es ist als Verbraucher eben ganz schwierig, bei Lebensmitteln genau nachzuvollziehen, wo kommt es her, wie ist es produziert worden, welche Auswirkungen hat eben meine Kaufentscheidung. Das liegt daran, dass wir einerseits einen Siegeldschungel haben, andererseits ist eben auch einfach bei Lebensmitteln, ja, schwierig ist anhand einfach von der Textur, vom Geschmack natürlich nachzuvollziehen, ist da wirklich komplett drin, was draufsteht, ja, ist es wirklich so gesund, wie es draufsteht und wie gesagt, Produktion, Tierhaltung, Herkunft, kann ich erst recht nicht nachvollziehen. Das liegt eben daran, dass wir keine Kennzeichnungsregeln haben, die wirklich Transparenz herstellen. Also die Lebensmittelindustrie wehrt sich beispielsweise vehement gegen eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung. Also es müsste theoretisch natürlich eigentlich auf so einem Produkt draufstehen, wo die Rohstoffe herkommen. Das will die Lebensmittelindustrie nicht, weil dann eben klar würde, dass manch vermeintlich regionales Produkt so regional gar nicht ist. Das heißt, im Moment kann ich eben so ein sicheres Wissen als Verbraucher gar nicht erlangen, zu sagen, das ist wirklich nachhaltig, das ist wirklich das, was ich glaube zu kaufen. Dafür brauchen wir eben an vielen Ecken und Enden andere Kennzeichnungsregeln, die Industrie eben in die Pflicht nehmen, Informationen an Verbraucher auch zu übermitteln, damit die eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können.
Mit welcher Begründung lehnt die Industrie denn eigentlich diese Kennzeichnungspflicht ab?
Die Industrie lehnt eine ganze Reihe von transparenten Kennzeichnungen ab. Das reicht eben von der Nährwertkennzeichnung, beispielsweise über die Herkunftskennzeichnung, weil sie möchte natürlich möglichst flexibel in der Produktion bleiben. Das heißt nach außen hin, aber geht es dann ja oft um Marketing mit Tradition und Premium oder eben auch Natürlichkeit und Gesundheit. Und hinten findet eben in den allermeisten Fällen die ganz normale industrielle Lebensmittelproduktion statt. Und die Hersteller wollen nicht, dass Verbraucher genau das erfahren. Und deswegen wehren sie sich eben gegen solche transparenten, verpflichtenden Kennzeichnungen.
Frau Marquardt, Sie betreuen für Foodwatch die Kampagne abgespeist.de. Was hat es mit dieser Kampagne auf sich?
Abgespeist ist unsere Kampagne gegen legale Werbelügen oder gegen legalen Etikettenschwindel. Und da zeigen wir eben anhand von konkreten Produktbeispielen, mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie Verbraucher in die Irre führt und dabei eben immer noch sich im gesetzlichen Rahmen bewegt. Das ist also nichts, was man vor Gericht anklagen könnte oder bestreiten könnte, sondern das sind eben die ganz legalen Tricks, sagen wir, der ganz normale Wahnsinn, also die systematische Täuschung der Verbraucher im Supermarkt eben ausgesetzt sind. Und da, das zeigen wir eben an Beispielen wie dem einem Pfanner Eistee, nimm zwei Bonbons, kühne Gurken oder auch der Landliebe Milch. Und fordern Verbraucher eben auch auf oder wollen Verbraucher motivieren, sich direkt bei den Herstellern gegen diesen Schwindel, gegen den legalen Schwindel zu wehren, also da zu protestieren und zu beschweren. Weil natürlich nur, wenn Verbraucher ganz klar machen, auch solche legalen Tricks lassen wir uns nicht mehr gefallen, erst dann kann sich was ändern.
Nun gibt es ja eine ganz große Produktpalette, gerade im Lebensmittelbereich. Nach welchem System wählen Sie denn die Produkte aus, die Sie auf abgespeist.de dann kritisieren?
Einerseits kann man bei uns Produktvorschläge machen, da gehen auch sehr viele ein. Also wir haben auf unserer Seite abgespeist.de eine Rubrik Produktvorschlagen und da gehen also wie gesagt sehr, sehr viele Vorschläge von Verbrauchern ein, die wir auch aufnehmen und bearbeiten. Das zeigt uns natürlich, welche Themen bewegen Verbraucher, welche Produkte interessieren Verbraucher, wo sind auch die größten Fragezeichen. Also wir haben beispielsweise schon lange, bevor wir das auf unserer Seite näher betrachtet haben, sehr viel Post zu Actimel bekommen oder auch zu einem Zwei-Bonbons, wo eben viele Verbraucher gesagt haben, naja, was ist denn da eigentlich dran? Stimmt das? Ist das so gesund, wie man in der Werbung vermittelt bekommt? Und dann fangen wir eben systematische Recherchen an, untersuchen das sehr genau, gehen natürlich auch selbst durch die Supermärkte und versuchen herauszufinden, was sind die Produkttrends, was verkaufen eben auch die Hersteller als neueste Innovation oder eben als, ja, als neuesten Trend und suchen dann eben die Produkte aus, bei denen wir der Meinung sind, die treiben es besonders dreist. Und die nehmen wir dann eben im Detail auseinander und gucken uns im Detail eben an, was steckt eigentlich drin, was steht drauf und an welchen Stellen ist dazwischen eben sehr viel Platz und wo werden Verbraucher in die Irre geführt.
Wie reagieren denn die Firmen darauf, wenn ihre Produkte dann plötzlich bei abgespeist.de erscheinen?
Also wir fragen, bevor wir unsere Kritik veröffentlichen, die Firmen auch immer an und bitten um Stellungnahme. Von den allermeisten erhalten wir inzwischen auch eine Antwort. Und natürlich versuchen sich die Unternehmen erstmal herauszureden. Meistens mit dem Argument übrigens, das wäre alles ganz legal und es würden keine Gesetze übertreten werden. Und da sagen wir und auch all die Verbraucher, die unsere Mitmachaktionen auf der Seite unterzeichnen, natürlich legal muss nicht legitim sein oder rechtens muss nicht richtig sein. Das Problem ist ja gerade, dass das legal ist, beziehungsweise dass der Hersteller hier also die legalen Spielräume so ausnutzt, dass eben Verbraucher hinters Licht geführt werden. Und wir sehen inzwischen aber auch, dass die Lebensmittelindustrie diese Protestaktion und diesen Verbraucherunmut nicht mehr ignorieren kann. Also am Anfang haben die wenigsten Verbraucher eine Antwort bekommen auf ihre Zuschriften. Inzwischen reagieren die Hersteller, weil es eben auch eine Öffentlichkeit gibt, weil es einen öffentlichen Druck gibt. Und der ist ganz wichtig, weil nur dann Unternehmen eben auch realisieren, Moment mal, so können wir nicht weitermachen. Wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir von unseren Kunden richtig Ärger und dann hat eben auch unser Firmenimage ein Problem. Und genau das wollen wir ja, also diese Änderung und dieses Umdenken bei der Lebensmittelindustrie wollen wir mit diesen Aktionen ja erreichen.
Sie nutzen das Internet ganz bewusst als eine Möglichkeit, viele Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen. Was ist die Besonderheit an Ihrer Form des Marketings bzw. der öffentlichkeitswirksamen Aufklärungsarbeit?
Das Internet ist inzwischen ja für sehr viele Menschen zugänglich, also viele junge wie ältere Verbraucher haben Zugang zum Internet. Und was dort eben sehr, sehr gut möglich ist, ist eben auch zu gemeinsamen Aktionen aufzurufen. Das heißt, zu jedem Produkt gibt es bei uns eine sogenannte Mitmachaktion. Das ist ein Brief an den Hersteller. Da haben wir schon mal ein paar Formulierungsvorschläge gemacht, weil es oft leichter ist, das dann zu unterzeichnen, wenn nicht sich jeder also was Eigenes ausdenken muss, die aber natürlich jeder ergänzen kann mit seinen Kommentaren. Und es kann natürlich auch jeder eine ganz eigene E-Mail schreiben, also wir stellen da auch die Kontaktdaten zur Verfügung. Und damit wollen wir eben erreichen, dass sich viele Verbraucher zusammenschließen und viele Verbraucher eben den Unternehmen im Einzelnen, aber natürlich auch der Lebensmittelbranche im Allgemeinen zeigen, das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Und das funktioniert sehr gut. Also wir haben inzwischen bei unseren Mitmachaktionen eben 4, 5, teilweise 6.000 Unterzeichner dieser Aktion. Das ist eine ganze Menge. Das zeigt, dass der Verbraucherunmut inzwischen wirklich groß ist und dass die Verbraucher eben auch nicht mehr bereit sind, sich mit den Ausreden der Industrie abspeisen zu lassen, die ja oft sagt, naja, da muss man halt hinten drauf gucken auf die Zutatenliste, das kann ja jeder erfahren. Und die Verbraucher sagen jetzt, nein, einkaufen ist kein Rätselraten, einkaufen ist auch nicht Detektivspielen. Ich muss einfach auf den ersten Blick erkennen können, was ist drin im Lebensmittel, damit ich mich entscheiden kann. Und genau das verlangen die Verbraucher von den Herstellern. Und genau das müssen die Hersteller und muss die Lebensmittelindustrie eben auch begreifen.
Nun ist das Internet nur eine Form, wie sie mobilisieren. Es gibt auch noch Aktionen rundherum. So gibt es unter anderem den goldenen Windbeutel.